Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Von dem her bin ich aber super, super happy, dass wir das jetzt machen und dass wir uns einmal austauschen zum Thema Online-Dating und allem, was dazu gehört, sowohl gesellschaftlich als auch psychologisch natürlich irgendwo. Du hast da ganz viel Research dazu gemacht und ich bin super gespannt, was du alles erzählen wirst.
Ja, danke für
die Einladung. Wie kamst du denn? Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wie kamst du denn überhaupt dazu, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, Vera?
Ja, also das Schöne, wir Psychologen können ja immer irgendwie Dinge sozusagen am eigenen Leib erfahren. Und ein bisschen war das auch der Grund, dass ich habe neulich nochmal überlegt, wann war das, vielleicht irgendwie 1998, 99 oder so. Ich und viele Freunde von mir eben so die ersten Schritte auf Online-Dating-Plattform-Apps, gab es damals noch nicht, irgendwie gewagt haben. Und wir uns seinen Freundeskreis darüber unterhalten haben, uns kamen immer wieder so die gleichen Fragen auf, die möglicherweise heute eben auch noch virulent sind. Ne? Also was sind das für Typen und welche Erfahrungen macht man? Und warum sehen die Leute dann in Real Life vielleicht irgendwie anders aus, als man es sich vorgestellt hat? Und das hat so ein bisschen die Initialzündung gebracht, zu sagen, das untersuchen wir mal, oder ich. Dann habe ich 2010 die erste Studie dazu gemacht und bin auf dem Thema so ein bisschen hängen geblieben.
Okay. Und was würdest du sagen oder was sind so eure Erkenntnisse? Welchen Impact hat das Online-Dating jetzt gehabt, seitdem ihr das Ganze untersucht habt?
Also wir hatten immer, es ist schwer zu sagen, wir hatten immer unterschiedliche Fragestellungen. Ne? Also 2010 haben wir uns verschiedene Typen angeguckt, die Online-Dating nutzen. Und das fand ich tatsächlich ganz, ganz spannend, weil damals war es noch nicht ganz so populär wie heute. In den 15 Jahren jetzt hat sich ja eine Menge getan. Und da gab es schon auch noch irgendwie so dieses negative Stereotyp. Ne? Online-Dating nutzen irgendwie Personen, die vielleicht sonst nicht so kontaktfreudig sind und nicht so leicht irgendwie im Real Life einen Partner oder eine Partnerin finden. Und das war schon mal ganz schön zu sehen. Nö, das ist eigentlich gar nicht. Also es gibt irgendwie gerade die extravertierten irgendwie Personen, die sich selbst attraktiv finden, die Online-Dating nutzen und praktizieren. Und dann konnten wir so ein bisschen mit diesem negativen Stereotyp schon mal aufräumen. Und ansonsten gab es unterschiedliche Fragestellungen. Es ist ja ein sehr dankbarer, sagen wir mal, Forschungsbereich, weil es immer wieder neue Apps gab. Dann haben wir irgendwann, kam Tinder auf den Markt, dann haben wir gesagt, okay, unterscheiden sich jetzt irgendwie die NutzerInnen auf Tinder von anderen Plattformen wie Elite-Partner, Parship und so weiter und so fort. Dann kam Corona irgendwie, dann haben wir geschaut, irgendwie, wie ist jetzt da die Nutzung, was erleben NutzerInnen irgendwie in dieser ja sehr eingeschränkten Zeit, kann Online-Dating Einsamkeitsgefühle reduzieren und jetzt schlussendlich, gerade haben wir eine ganz aktuelle Studie gemacht zum Thema Dating-Burnout, dass wir so ein bisschen die Schattenseiten auch beleuchten und geschaut haben, was für Einflussfaktoren hat das, dass Leute wirklich auch arg ermüden vom Online-Dating und wie kann man das erklären? Das
okay.
Ein Flug durch so ein paar Fragestellungen der letzten 15 Jahre.
Ja, die ja alle super spannend sind. Lass es mit dem aktuellsten super gerne starten, Dating Burnout. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, crazy, abgefahrener Titel. Was sind denn die Ursachen von diesem Dating Burnout und wie äußert sich das?
Ja, also genau, also vielleicht, wie kam er auf das Thema? Ich fange mal so an und dann nähere ich mich deiner Frage. Also diesen Titel habe ich mir erstmal nicht selbst einfallen lassen, sondern es gab so eine anekdotische Evidenz, also dass irgendwie es viele Artikel gab im Stern und in der Cosmopolitan, wo NutzerInnen gesagt haben, ich bin total erschöpft und ich habe einen Burnout. Und dieser Begriff Burnout hat ja auch irgendwie was, also intuitiv sehr Einleuchtendes. Und dann habe ich mir angeschaut, gibt es überhaupt Studien dazu schon? Das gab es noch nicht und das, was aber ja gut untersucht ist im Arbeitskontext, ist eben Burnout im Arbeitskontext. Also und was ist das? Das ist irgendwie ein Syndrom. Das heißt, man spricht von Burnout, wenn drei Anzeichen, Symptome, Beschwerdekomplexe zusammenkommen, nämlich emotionale Erschöpfung, dass die Leute sagen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, es wird mir alles zu viel. Das zweite ist der Zynismus und die sogenannte Depersonalisation. Damit meint man, dass die Person eine tendenziell gefühllose, ablehnende Haltung gegenüber Klienten im Arbeitskontext beziehungsweise im Kontext von Online-Dating dann eben Dating-NutzerInnen entwickeln. Und das Letzte ist die reduzierte Leistung, dass sie also den Eindruck haben, boah, ich gebe da ganz viel Energie rein, aber irgendwie kommt am Ende da nicht genügend bei raus. Das konnten wir irgendwie gut auf den Kontext des Datings übertragen und haben einen Fragebogen entwickelt, der eben das Ausmaß des Dating-Burnouts misst. Und dann haben wir erstmal geguckt, können wir das relativ valide messen? Das konnten wir. Dann haben wir irgendwie geschaut, wie viel sind denn jetzt irgendwie vom Dating-Burnout betroffen? Das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil die Frage ist, ab wann definiert man, dass jemand irgendwie Dating-Burnout hat oder nicht? Ne? Gerade wenn man sich so eine Skala vorstellt. Und wir haben das sehr konservativ gemacht, um dieses Phänomen auch nicht zu überschätzen und haben irgendwie gesagt, also wir nehmen wirklich nur die absoluten Extremgruppen. Und dann kam also raus, dass 14% der Dating-NutzerInnen schon irgendwie starke Beschwerden haben. Und dann ist das ja erstmal so eine Zahl, die im Raum steht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was heißt das 14%? Dann haben wir nochmal ein bisschen recherchiert, wie viele Dating-NutzerInnen gibt es überhaupt. Da gibt es Studien von der Bitkom, die schätzen das und sagen, also es sind tatsächlich 20 Millionen Leute, also jeder dritte Internetnutzer nutzt derzeit Online-Dating. Das dann irgendwie hochgerechnet, ne, wie viel 14% davon, dann ist man irgendwie bei sowas wie eine Zahl von ungefähr rund 3 Millionen. Und das ist dann irgendwie schon, hat dann Gewicht, ne? Also ich komme aus Köln, die haben so 1 Million Einwohner, 1,5 Millionen wäre Berlin. Also ich finde, dann kriegt es irgendwie schon nochmal so eine andere Relevanz.
Ja. Genau.
Und dann hast du noch die Frage gestellt, was sind denn Ursachen? Und die sind wie immer irgendwie vielfältig. Wir haben zum einen gesehen, dass es verschiedene spezifische Erfahrungen auf den Dating-Apps gibt, die potenziell ja ungünstig sind. Also zum einen sagen die Leute häufig, dass sie wenig Erfolg haben, also dass sie viel Zeit investieren, aber wenig Erfolg haben. Und Erfolg heißt sowas wie zu wenig Matches, zu wenig Dates, zu wenig nette Leute kennengelernt. Letzten Endes die Ziele, die sie gehabt haben, irgendwie nicht verwirklicht, was dann häufig auch mit ganz schön viel Selbstzweifeln einhergeht. Das andere ist, gerade NutzerInnen, die Online-Dating-Apps schon eine längere Zeit nutzen, berichten auch immer darüber, dass dieses permanente Swipen und diese Wiederholung des Dating-Prozesses, ne? Also ich gucke mir ja die Apps an, wisch da durch, ja, dann finde ich jemanden spannend, hoffe, dass wir uns gegenseitig interessant finden, sodass ein Match entsteht. Dann geht man in die Kommunikation und schreibt etwas und präsentiert sich irgendwie immer wieder neu. Es gibt Leute, die sagen, es ist wie so ein Nebenjob, wo ich quasi permanent so ein bisschen wie in so einem Bewerbungsgespräch bin. Und genau, dass diese Monotonie und Eintönigkeit wiederum auch zu diesen Erschöpfungsgefühlen führt. Darüber hinaus gab es dieses Thema Ghosting, ne? Also dieses, ne, Entschwinden, ohne dass man irgendwie weiß, warum da jetzt jemand irgendwie den Kontakt abgebrochen hat. Und das ist ja quasi auf allen Leveln möglich. Ja, also es ist möglich, dass ich gerade eine Nachricht schreibe und denke, oh, ist ja irgendwie ein angenehmes Gespräch, da interessiert sich jemand und bums, entschwindet jemand und ist gelöscht. Das kann aber auch passieren, dass eine Person sich gerade aufs Fahrrad schwingt Richtung Date und dann bums, gelöscht wird. Also man kann sich dann, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das auf die Dauer, wenn man das wiederholt erlebt, mit negativen Effekten einhergeht.
Auf jeden Fall.
Na, genau. Und aber natürlich auch vielleicht ein letzter Punkt noch ist, wir haben uns auch so angeguckt, was für Risikofaktoren es vielleicht auch gibt. Also wenn jemand insgesamt schon mal nicht so einen ganz guten Selbstwert hat, ist er natürlich irgendwie auch empfindlicher für diese Ablehnungserfahrung. Das war zum Beispiel auch nochmal ein Befund. Und wir haben uns Bindungsstile angeguckt, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Was mich jetzt da bei dem Dating-Burnout noch interessiert, ist, wenn er sagt, ihr habt so eine große Menge an Leuten auch befragt, diese Menge an Leute gibt ja auch, da gibt es ja auch unterschiedliche Gruppen, sage ich mal, innerhalb dieser Leute. Wir haben männlich-weiblich einmal, wir haben aber auch Altersunterschiede sicherlich. Habt ihr da Altersunterschiede oder habt ihr da Unterschiede zwischen den Geschlechtern und auch im Alter feststellen können?
Ja, interessanterweise nicht. Also was das Ausmaß des Burnouts anbelangt, nicht, fand ich auch total interessant. Hätte ich nämlich auch vermutet. Also diese Gründe, von denen ich sprach, die unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern. Also Männer beispielsweise sagen im stärkeren Maße, dass insbesondere wenn sie für Dating zahlen und negative Erfahrungen machen, dass sie das für sie wirklich mit starken Frustrationen und Selbstzweifeln einhergeht. Und Frauen sagen im stärkeren Maße, dass diese Eintönigkeit des Prozesses, ne, also immer wieder swipen und immer wieder von vorne anfangen, einen stärkeren Ausmaß oder einen stärkeren Einfluss auf Burnout nimmt. Und sie sagen natürlich auch, was noch Frustrationseffekte sind, dieses ganze Sexting-Thema, ne? Also unerwünschte Nachrichten, irgendwelche blöden Bilder, die man geschickt bekommt, ohne dass man sie haben möchte. Da gibt's irgendwie schon Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Aber interessanterweise, das Ausmaß des Dating-Burnouts war gleich. Oder anders gesprochen, okay, kein signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern und kein signifikanten Unterschied auch im Alter.
Okay, also das heißt, was man mitnehmen kann, ist, dass es auf alle Geschlechter und auf die ganze Bevölkerungsgruppe, sage ich einmal, einen negativen Impact hat. Ihr habt ja diesen negativen Impact erstmal beleuchtet, aber einen Burnout-Effekt haben kann, unabhängig davon, was jetzt tatsächlich der genaue Grund ist. Also für die Männer sind es dann andere Gründe als für Frauen und im Alter ist es übergreifend sozusagen.
Ja, genau. So kann man es gut zusammenfassen. Mhm.
Okay, wenn wir gerade bei diesem Thema Männer, Frauen sind, gibt's denn in der Dating-Welt inzwischen, oder habt ihr da festgestellt, dass es trotzdem auch nochmal in diesem Online-Dating Unterschiede gibt? Also ich denke gerade an so eine Frage wie oft muss ein Mann rechts swipen, um ein Match zu bekommen, und wie oft muss eine Frau nach rechts swipen, um ein Match zu bekommen?
Ja, also es gibt natürlich schon viele geschlechtsspezifische Unterschiede, ne? Und Männer beklagen im deutlich stärkeren Ausmaß als Frauen, dass sie viel zu wenig Nachrichten bekommen. Also dass sie swipen und so eine Kontaktofferte machen und dann aber nichts weiter vorangeht, ne? Also so. Und das führt man schon natürlich auch so ein bisschen darauf zurück, auf noch relativ klassische Strategien zwischen den Geschlechtern, dass irgendwie Männer oder dass von Männern manchmal dann auch noch erwartet wird, irgendwie in die aktive Rolle zu gehen und dergleichen mehr. Was ja unter anderem auch ein Grund von Bumble war, glaube ich, weswegen die gesagt haben, wir drehen es mal irgendwie um. Aber genau, also insofern gibt es da irgendwie schon Unterschiede. Was das Swipen anbelangt, glaube ich, ist es relativ ähnlich, ne? Ich glaube nur, wie gesagt, was so diesen aktiven Part in Nachrichten kommen, ein Date vorschlagen und so weiter und so fort, ist es häufig noch irgendwie recht klassisch geschlechterstereotyp verteilt.
Ja, aber nur damit ich es richtig verstanden habe, du glaubst, die Frauen müssen genauso oft rechts swipen, um ein Match zu bekommen, als Männer?
Ich kenne dazu keine Studie, aber ich glaube schon, ja. Also ich glaube schon, dass es ist ja vollkommen klar, dass Männer und Frauen, das ist gut untersucht, sich auch von anderen Eindrucksmerkmalen steuern lassen. Ne? Also sozusagen die physische Attraktivität der Frau, das Foto finden Männer häufig irgendwie noch deutlich wichtiger, als es bei Frauen ist, währenddessen Frauen tendenziell, wenn man deren Swipe-Verhalten beobachtet, sich mehr auch mit den Profiltexten beschäftigen und die Profile so ein bisschen noch nach anderen Inhalten analysieren. Also für Frauen ist tatsächlich dieses Thema häufig Bildung und sozioökonomischer Status irgendwie hat noch eine Relevanz und insofern analysieren sie natürlich auch vor diesem Hintergrund irgendwie die Profile. Aber was das Swipen anbelangt, glaube ich, also Männer und Frauen unterscheiden sich in den Kriterien, die sie für wichtig erachten, aber ich glaube, da gibt es meines Wissens nach keinen Unterschied. Und die Frage ist halt, ob ein Match entsteht und unter was für Voraussetzungen ein Match entsteht.
Ach so, ja genau. Also darum geht's ja letztlich, also wie viele Matches sozusagen zustande kommen. Ist bei mir auch nur anekdotisch, was ich erzählen kann. Ich bin lange raus aus dem Game, was ich erzählen kann von Freunden und Freundinnen, wenn ich das vergleiche, dann waren die Jungs irgendwann absolut frustriert und bei den Mädels da ging es relativ easy. Aber es könnte sicherlich auch daran liegen, dass wenn ein Match vorhanden ist, dass die Männer häufiger geghostet werden? Beziehungsweise ich formuliere es als Frage, werden Männer denn häufiger geghostet als Frauen?
Ich glaube nein, irgendwie. Also das Problem ist, also es gibt schon, also ich führe viele Interviews mit Nutzern auch, ne? Und es gibt schon, ich denke jetzt auch gerade an zwei Gespräche, die ich hatte, wo Männer sagen so, oh, ich finde es ist schon schwer, mich auch auf diesem Markt durchzusetzen. Aber da ging es nicht um Swipen, sondern ähnlich wie du sagtest, überhaupt ist zu einem Date zu gelangen. So. Und dabei ist man natürlich auch, dass Männer eigentlich tendenziell irgendwie eher experimentierfreudig sind und sagen, ach, lass uns mal irgendwie treffen. Und Frauen häufig, auch in der Ausnahme stetigen die Rede sowieso immer, aber ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltender sind und häufiger auch nochmal ein bisschen mehr Absicherung brauchen. Ne? Deswegen kann natürlich auch subjektiv so ein Verzerrungsprozess kommen, im Sinne von, ich würde da irgendwie schon viel schneller und ne, jemand anders ist aber irgendwie zögerlicher. Aber ich kenne auch unglaublich viele Frauen, die sagen, ich bemühe mich total, ne, ich versuche irgendwie ein gutes Profil darzustellen, ich kriege auch Matches, aber irgendwie zum Date gelangt es auch nicht. Woran liegt es denn? Ne? Und das Gemeine ist ja tatsächlich durch die Anonymität des Kontextes, dass man auf diese Antwort auch so wenig, also auf diese Fragen keine Antworten bekommt. Ja, das heißt, das finde ich ist ja auch so ein bisschen dieses Dysfunktionale und Gefährliche an diesem Prozess, dass früher oder später so auch so als so Anti-Ohnmacht-Strategie die Leute denken, was mache ich denn überhaupt falsch? Dass ich irgendwie so nicht zum Erfolg komme, ist das Bild nicht attraktiv genug, bin ich nicht witzig genug, ist meine Ansprache nicht originell oder so, oder was stimmt denn nicht? Ja, und ich, ich erlebe da wirklich sehr viel Verzweiflung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und manchmal kann man es auch tatsächlich schwer erklären, weil, wie du sagtest, in diesem Dating-Game ja auch eine Besonderheit ist, nämlich dieses Parallel-Dating. Und man weiß halt nie, wie viel Kontakte, wie viel Personen die Leute sozusagen parallel noch haben und irgendwann auch sagen, boah, es wird mir irgendwie zu viel. Oder zu sagen, hier hat sich jetzt gerade jemand herausgestellt, der irgendwie besonders spannend ist und deswegen blockiere ich alle anderen Kontakte. Ne? Aber man bleibt halt irgendwie mit diesen Fragen wirklich allein und das macht teilweise wirklich die Verzweiflung auch aus.
Ja. Du hast einen interessanten Punkt gerade gesagt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der besonders interessant ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es da jemanden gibt, der besonders interessant ist, dass der nicht nur für eine Person besonders interessant ist, sondern tatsächlich für mehrere Personen, egal jetzt ob auf der männlichen oder weiblichen Seite. Und habt ihr mal untersucht, welchen gesellschaftlichen Impact sowas auch hat, wenn es Männer und oder Frauen gibt, die eben so super interessant sind, egal ob jetzt von der Physiologie her, aber auch vielleicht charakterlich interessant sind, dass sie sozusagen viele der potenziellen Datingpartner anderer binden, weil sie sich selber nicht binden und dementsprechend das einfach ausnutzen.
Also, die haben wir nicht untersucht, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass, also das unterscheidet sich auch so zwischen, also im Alter, ne, also wenn es irgendwie noch so um das Thema irgendwie Familiengründung geht, na, dann ist natürlich irgendwie Attraktivität und physische Attraktivität als Gesundheitsmerkmale zur Sicherstellung des Nachwuchses und so weiter und so fort. Relevanz, irgendwann hat das nicht mehr einen ganz so großen Stellenwert. Also insofern tatsächlich, das haben wir irgendwie nicht untersucht. Ich finde es nur total wichtig, das auch mal so umzudrehen, weil gerade vor diesem Hintergrund der Frustrationen gibt es ja viele Nutzer, die immer sagen, okay, ich versuche mich jetzt besonders attraktiv und besonders humorvoll und ne, so darzustellen, dass ich möglichst viele Matches bekomme. Und wie wäre es denn, das einfach mal umzudrehen und zu sagen, es geht doch gar nicht darum, dass ich jetzt hier 100 Matches kriege und irgendwie die Qual der Wahl habe, sondern vielleicht versuche ich ja irgendwie meine Besonderheiten und meine Einzigartigkeit und Uniqueness, ne, nenn's wie du es willst, herauszustellen und dadurch irgendwie auch im Vorfeld zu selektieren. Weil diese, ja. Wenn du dir die irgendwie anguckst, sind die ja schon irgendwie sehr gleich. Ne? Und das macht ja auch dieses Sättigungsgefühl aus. Ne? Irgendwie die gleichen Posen und hier nochmal der Hund und da nochmal die Katze und die Männer mit dem großen Tisch und irgendwie Frauen irgendwie von oben und so weiter und so fort. Ich verstehe es, also ich will das auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich fände es so schön, wenn
man auf Dating-Apps viel mutiger ist und sagt, so, ich versuche mich wirklich authentisch darzustellen mit den Ecken und Kanten, die ich vielleicht auch habe, weil ich kann sowieso nicht jedem gefallen und ich suche ja nur eine Person. Ich habe neulich so ein schönes Zitat gesehen, das habe ich schon ganz häufig verwendet, so, aber ich finde es so schön. Da hat eine, also da hieß es irgendwie, wenn du die Nadel im Heuhaufen finden möchtest, musst du den Heuhaufen abbrennen.
Okay.
Also muss man kurz mal wirken lassen, aber was das natürlich bedeutet, ist auch, es geht doch darum, diese eine Nadel zu finden. So. Und dann muss ich mich vielleicht irgendwie gar nicht so darstellen, wie es alle machen, sondern mehr authentisch.
Ja, da hast du natürlich recht, das wär die Traumvorstellung. Du wirst aber trotzdem immer mal wieder andere Nadeln haben, die das dann trotzdem weiterhin tun werden, ne? Die dann trotzdem irgendwie ein attraktiveres Bild haben, die irgendwie vermeintlich ein spannenderes Hobby haben und so weiter. Und da hast du natürlich dann das Problem, da konnte ich jetzt vielleicht mit einem kleinen Spruch, das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, der Charakter, wer zusammen bleibt. Den Spruch finde ich eigentlich auch ganz passend und darauf zielen ja die Apps brutal ab, ne? Also auf dieses Aussehen und dann lernt man sich ja irgendwann kennen, weil den wahren Charakter, den lernst du erst so richtig kennen, wenn du dich wirklich face-to-face im Real-Life getroffen hast. Da kannst du auch so viele Online-Dates gemacht haben, wie du möchtest. Drum, ich komme aus dem Recruiting, also vergleicht man ja auch immer ganz gern mit dem Dating und im Recruiting ist es ja auch so, die besten Gespräche führst du dann, wenn die Menschen vor Ort kommen und du dann tatsächlich die Personalauswahl auch mit Leuten treffen musst, die dann vor Ort mal waren. Im Gegensatz zu Leuten hatten wir auch in der Corona-Zeit, wo wir nur Telefoninterviews oder nur Videointerviews geführt haben.
Ja. Mhm. Genau. Ja, aber konter hin, konter her, ne? Also ich verstehe es und natürlich hat es irgendwie, das ist ja auch in der Wissenschaft gut untersucht, hat Attraktivität irgendwie einen hohen Stellenwert und die Leute, denen werden auch andere positive Attribute irgendwie zugesprochen. Aber am Ende des Tages gibt es viele Paare, die eben auch sagen, wir hätten uns über Dating-Apps gar nicht kennengelernt, weil eigentlich ist nämlich hier mein Traumpartner rein physisch gar nicht mein Beuteschema. Oder ne, ich hätte den oder sie weggewischt, weil eigentlich anders, aber das ist jemand, der so einen tollen Charakter hat und so humorvoll oder was auch immer ist so. Und deswegen, das finde ich, ist auch nochmal ein Thema, was eine Relevanz hat. Ne? Also.
Ist es?
Ja, genau.
Okay. Dafür gibt es ja eigentlich auch ganz gute Alternativen inzwischen. Ich weiß, ein Kumpel von mir nutzt zum Beispiel BlindMate, finde ich ganz spannend, was die gemacht haben, dass du jetzt sozusagen deine Freunde für dich swipen lassen kannst, die dann vielleicht eher weniger rein aufs Aussehen gucken, sondern dann auch auf die Charaktereigenschaften der Person, wo du sagst, okay, das könnte gut zusammenpassen zu dem Kumpel oder zu der Freundin. Das finde ich nochmal ganz gute Alternative. Also ich glaube, dass dieser Pain gehört und verstanden wird und dass sich daraus jetzt einfach neue Apps entwickeln. Aber der Marktführer ist halt nach wie vor Tinder und du hast einfach dieses Links-Rechts-Swipen, dieses ganz klassische erstmal aufs Aussehen gucken und du musst ja auch nochmal klicken, bevor du dann in die Bio kommst der Leute, um ein bisschen mehr über die zu erfahren. Also schon ein super spannendes Thema. Und was ich so krass finde, ist, dass es unsere gesamte Gesellschaft prägt, ne? Also es hat einen riesengroßen Impact. Und habt ihr das mal verglichen oder habt ihr die Leute mal befragt, ob sie noch Interesse am persönlichen Dating haben? Weil mein Gefühl ist, dass sich gar keiner mehr traut oder dass es irgendwie gar nicht mehr gern gesehen wird, jemanden anzusprechen.
Ja, also genau, es gibt ganz viele Leute, die das wie Dating-Apps irgendwie, also du hast zwei Dinge angesprochen. Das eine ist, aber du musst dich nochmal ganz kurz drauf einspielen, das eine ist dieses Thema, wie entwickelt sich sozusagen der Dating-Markt, ne? Und ich sehe das auch so, es gibt viele auch interessante Alternativen, also Hinge beispielsweise, die diesen Swipe-Modus zumindest schon mal durchbrechen, ne? Gott sei Dank. Irgendwie die zweite Sache ist, ne, BlindMate hast du genannt, oder es gibt hier Breeze, ne, wo man eben gar nicht miteinander schreibt, sondern eigentlich sofort gezwungen wird, irgendwie auf ein Date zu gehen, also um auch dann nicht zu viel Zeit zu vertrödeln in dieser digitalen Zwischenzone. Das finde ich total spannend und ich glaube auch, alle Apps, ich habe jetzt irgendwie neulich auch immer mit einer neuen Gruppe, mit einer Gründerin gesprochen, die gesagt hat, sie möchte gerne eine Dating-App entwickeln, wo, also so kuratiert, dass sich also die Nutzer eben auch vorschlagen müssen und so ein bisschen empfehlen müssen überhaupt, dass man irgendwie weiß, das sind ja reelle Personen da und die wurden empfohlen. Und was ich ganz interessant fand, sie sagte auch, sie möchte dieses nur nach dem Bild auswählen reduzieren und deswegen arbeitet sie, und das gibt's auch andere schon, mit Sprachnachrichten. Und erst wenn man sozusagen die Fragen und die Nachricht und die Stimme spannend findet, dass man danach sozusagen erstmal nach und nach das Bild freischaltet, um eben diesen Eindruck irgendwie ein bisschen weg von nur dem Visuellen zu ziehen. So.
Interessant.
Ja, voll. Und ich glaube, da wird sich irgendwie ganz viel demnächst auch noch entwickeln. Deswegen Forschungsfragen gibt es weiterhin. Genau, das war das eine. Was war deine Frage nochmal?
Jetzt hast mich erwischt auf dem kalten Fuß. Wir waren beim gesellschaftlichen Impact. Ah ja, und ob die Leute nicht mehr offline, ob dieses Offline-Dating jetzt komplett aus der Mode gekommen ist.
Genau, ich glaube nicht, dass es aus der Mode gekommen ist, sondern viele Menschen sehnen sich dann nach. Aber ich glaube schon auch, dass es natürlich eine gewisse Bequemlichkeit gibt und dieses Verhalten des Flirtens ja online ganz anders ist als offline. Und ich glaube schon auch, dass man das so ein bisschen verlernen kann, ne? Also, dass es einfach total wichtig ist, sich auch nochmal irgendwie zu verdeutlichen, währenddessen ich ja auch so Dating-Apps irgendwie überlegen muss. Klar, wie stelle ich mich attraktiv dar, aber wie kann ich irgendwie eine interessante, authentische Erstnachricht schicken? Ist dann natürlich die Hemmung deutlich geringer, als wenn ich irgendwie im Restaurant an den Tisch gehe und sage, ich wollte dir sagen, ich finde dich wahnsinnig sympathisch, ja? So, klar. Und tatsächlich ist es so, glaube ich, dass das, das Verlangen danach da ist, aber häufig irgendwie die Scheu ist irgendwie nicht, das ist nicht die richtige Formulierung, aber so ein bisschen ist verlernt wurde und die Angst der Ablehnung oder Zurückweisung natürlich dann irgendwie face-to-face auch nochmal ein bisschen höher ist.
Klar, ja. Also ich glaube auch das, was am meisten wehtut, ist irgendwie so gesellschaftliche Ablehnung, Ausgrenzung, das ist so der größte Pain, den man als Mensch haben kann. Ich bin ja selber ein Mann und da stelle ich mir natürlich insbesondere die Frage, man redet ja auch viel von toxischer Männlichkeit etc. Hat man oder haben Männer Angst davor, also noch mehr Angst davor als früher vielleicht dann als toxisch männlich wahrgenommen zu werden, einfach nur, weil man dann eben aktiv auf Frauen zugeht oder weil man ihnen dann vielleicht auch sagt, ey, ich find's total schön, wie du angezogen bist, und die Frau das vielleicht falsch interpretiert, als anrüchig wahrnimmt und dann sagt, oh, lass mich in Ruhe, du Perversling oder irgend sowas. Also,
nein, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer Zwischenzone. Ne? Es hat sich ja glücklicherweise gesellschaftlich irgendwie einiges verändert. Ich begrüße das, ne, irgendwie, dass es halt nicht mehr diese klassischen Stereotype gibt, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber es führt natürlich auch zu so einer gewissen Unsicherheit, ne, was ist irgendwie angemessen und was nicht, was darf ich nicht und dergleichen mehr. Das kann ich irgendwie schon gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite gehe ich immer davon aus, also wie soll ich sagen, so arg verkomplizieren darf man es auch nicht, wenn man jemanden sympathisch und nett mag, warum soll man es nicht sagen, das Schönste, was es überhaupt gibt, ist ein Kompliment, ne? Davon kann jeder irgendwie monatelang zehren, also insofern sollte man vielleicht versuchen, einfach auch mal da die Methode des lauten Denkens zu praktizieren und wenn man jemanden toll findet und gut findet, das eben auch zu kommunizieren.
Also das, was man bei sich selber gerne hätte, auch nach Hause tragen, meinst du?
Ja, also voll. Also ich erlebe das ganz häufig, dass, ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, aber dass mir Leute sagen, so, oh, XY fand ich irgendwie so sympathisch und so, aber ich habe mich irgendwie nicht so richtig getraut. Ich kann das total gut nachvollziehen, aber wie wäre es denn, wenn man das irgendwie mal machen würde? Weil in aller Regel kriegt man ja irgendwie auch positives Feedback zurück und wenn man selbst ein Kompliment macht, da freut sich eigentlich jeder drüber.
Ja, total. Da habe ich mit der Ramona Bliesle letztens auch kurz drüber gesprochen. Die kommt aus Willingen, Schwenningen. Ja. Und ist Coach und für alle möglichen Bereiche. Und die hat auch gesagt, trag sowas einfach nach außen und sag den Leuten einfach mal so, ey, du hast halt aber ein sympathisches Lachen, wenn die Kassiererin heute wieder besonders nett war oder irgend sowas. Wenn man das, und das muss ja dann auch nicht, wenn man das praktiziert, ne, wenn man das nicht einfach nur in diesem Dating-Kontext praktiziert, sondern in einem alltäglichen Kontext ohne Hintergedanken, dann übt man das? Also du hast ja vorhin auch gesagt, man kann Dinge verlernen, dann lerne ich das einfach erstmal nochmal neu, ohne irgendwie irgendwelche großen Hintergedanken zu haben. Und dann ist es mir vielleicht auch gar nicht mehr so unangenehm, das dann auch auszusprechen, wenn es drauf ankommt. Und da bin ich vielleicht auch weniger aufgeregt. Absolut. Ja, interessanter Gedanke.
Ja.
Ja. Bei diesen Dating-Apps, über die wir gerade die ganze Zeit jetzt sprechen, welche Rolle spielen da Algorithmen und KI jetzt gerade und in Zukunft?
Also, die spielen immer eine Rolle und die werden auch in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Das ist ja immer ein total gut gehütetes Geheimnis, wie genau das praktiziert wird, aber am Ende des Tages, das, was gesichert ist, ist, dass es eben verschiedene Faktoren gibt, auf die die KI zurückgreift, nämlich einerseits so diese Hard Facts, also Profilangaben und so weiter und so fort und Profileinstellungen und natürlich auch das Datingverhalten auf den Apps. Und es gibt irgendwie ganz viele NutzerInnen, die auch immer wieder sagen, boah, ich glaube ja, es ist ja auch eine Ökonomisierung der Liebe, ne? Also diese Dating-Apps irgendwie verdienen natürlich einfach Geld damit, dass sie NutzerInnen in so Bezahlfunktionen motivieren, muss man sozusagen. Genau, und da ist es ja tatsächlich so, dass viele sagen, also wenn ich jetzt hier zahle, dann finde ich erstmal irgendwie ganz attraktive und für mich spannende Leute irgendwie vorgeschlagen und das App dann aber irgendwie nah, bis ich dann wieder die Motivation entfalte, vielleicht nochmal irgendwie zu zahlen und dergleichen mehr. Also ich glaube, das ist schon sehr ausgetüftelt und die KI wird wahrscheinlich immer, also ich bin keine KI-Expertin, aber die wird immer besser verstehen können, was Swipe-Verhalten und präferierte Typen sind und könnte dadurch eben natürlich auch das Matching irgendwie optimieren, wenn das gewünscht ist.
Glaubst du, das funktioniert gut in Zukunft? Also, dass die KI da wirklich so weit kommt, dass sie diese ganzen Feinheiten, ja, dass wenn man sich persönlich trifft, dann muss dann knistert und dann, weil du weißt gar nicht so sehr warum und so das, was du vorhin auch gesagt hast, eigentlich ist gar nicht so hundertprozentig mein Typ, aber irgendwie hat er was oder hat sie was. Glaubst du, das kann die KI?
Also ich, mir geht die ganze Zeit irgendwie nochmal so eine Sache durch den Kopf. Also ich glaube, dass es total schwierig ist, weil das ja voraussetzen würde, dass wir selbst immer genau wissen, was gut für uns ist. So. Und vielleicht hakt es ja da auch an der einen oder anderen Stelle. Also ich habe neulich mit einer Redakteurin ein spannendes Interview geführt, die eigentlich recherchiert hat für einen Beitrag über Partnervermittlung. Gibt es ja auch noch, diese klassische Partnervermittlung. Und dann wollte sie das so ein bisschen kontrastieren mit dem Thema Online-Dating. Und dann kamen wir ein bisschen darüber ins Gespräch, weil die sagte, wie finden Sie denn die klassische Partnervermittlung? Und dachte ich so, oh, ich kenne mich da gar nicht mit aus. Wie ist denn das? Gibt es da so psychologische Tests? Oder wie machen die das? Sie so, ja, genau. Gibt es viele Gespräche. Und dann wird sozusagen von Hand, könnte man ja jetzt so formulieren, so ein Matching gemacht. Und gesagt, wie teuer ist denn das? Und sie so, oh ja, also ich habe mit einer Agentur gesprochen, die erheben irgendwie so eine Gebühr von 6.000 Euro. So, aber dafür gibt es 10 Gespräche und den Protagonisten, mit dem sie gesprochen hat, hat dann irgendwie nach dem 11. Gespräch irgendwie die Liebe des Lebens gefunden und hatte vorher auch Online-Dating praktiziert und gesagt, ich kann nicht mehr und ich kriege zu wenig Antworten, es tut mir nicht gut und all das, worüber wir eigentlich vorher schon gesprochen haben. So, weswegen erzähle ich das? Weil es ja eigentlich interessant ist, dass es vielleicht manchmal auch noch ein bisschen mehr Reflexionsprozesse braucht, sich selbst die Frage zu stellen, was für ein Typ tut mir denn eigentlich gut, also Partnertyp. Ne? Und dann sind wir auch vielleicht bei dieser Ausgangsfrage von vorhin, geht es da jetzt so um diese Attraktivität, hat eins und hat zwei den Charakter oder wie auch immer? Oder von welchen irgendwie unbewussten oder möglicherweise auch bewussten Muster, lasse ich mich denn da dann auch so treiben? Also insofern finde ich, ist schon die Frage relevant, inwieweit kann ich überhaupt ganz gut entscheiden, was für mich eigentlich gut ist? Also natürlich kann das jeder für sich selbst, ja. Also ich will jetzt nicht die menschliche Rationalität, aber die Auseinandersetzung damit, wieso ich beispielsweise verschiedene Typen spannend finde und so weiter und so fort, all das kann so eine KI ja nicht. Und insofern ist die Frage, was sie da matcht, Verstehst du, wie ich meine? Also
ja,
die,
ja.
Also die mein vordergründiges Muster.
Ja, nee, ich kann komplett verstehen, was du meinst. Also ich glaube, dass das auch ein spannender Gedanke ist. Da kommt mir jetzt auch sofort in den Kopf, welche Rolle. Also zwei Dinge kommen mir in den Kopf. Zum einen muss ich mir natürlich selber klar machen, erstmal, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und dann kommt mir dazu gleichzeitig noch in den Kopf, wenn ich mir die Frage stelle, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, wo komme ich denn eigentlich her? Und muss mich mit meiner Kindheit, mit meiner Vergangenheit etc. auseinandersetzen. Und in welcher Art und Weise prägt denn unsere Kindheit die Art und Weise, wie wir Beziehungen im Erwachsenenalter dann führen oder knüpfen?
Ja, massiv natürlich, ne? Also das ist ja, sind ja die ersten Bindungserfahrungen, die wir machen, und Bezugspersonen und ne, Liebesbeziehungen, die uns natürlich irgendwie sehr, sehr stark prägen. Und es gibt viele Bindungstheoretiker, die sagen, ne, das ist tatsächlich essentiell, und ne, es gibt viele spannende Untersuchungen, die dann eben auch Ähnlichkeiten zu den engen Bezugspersonen, das müssen nicht immer die Eltern sein, aber zur engen Bezugsperson und dem Verhalten der Bezugspersonen feststellen und dergleichen mehr. Also insofern hat das irgendwie natürlich eine starke Prägung. Wir haben ja jetzt in unserer Studie auch, das fand ich ganz spannend, nämlich eigentlich bei, es gab ja dieses Buch Generation Beziehungsunfähigkeit, und das war natürlich, das ist ja sehr durch die Medien gegangen, und immer gedacht so, naja, also ich sehe schon irgendwie auch, dass ne, gerade die jüngere Generation ne, sich irgendwie sehr gut bindet und tendenziell irgendwie auch schnell heiratet und so weiter. Und da habe ich gedacht so, ich will mal Bindungsstile miterheben eigentlich, um das so ein bisschen zu widerlegen. Und ich fand dann aber ganz interessant, wir haben in unserer Untersuchung nicht nur Online-Dating-NutzerInnen befragt, sondern auch Nicht-Nutzer, weil wir gucken wollten, unterscheiden die sich im Selbstwert zum einen und in den Bindungsstilen. Und da war es tatsächlich so, dass innerhalb der Dating-NutzerInnen dieser ängstliche Bindungsstil deutlich häufiger verbreitet war als bei denen, die es nicht nutzen. Jetzt kann man auch sagen, ne, klar, wie sieht es denn aus? Die sicher gebunden sind, die sind vielleicht auch eher in einer Beziehung, ne? Und wir können auch nicht, das können nur Langzeitstudien wissen, also das ist ja nur so eine Momentaufnahme, wir wissen nicht, woher kommt es, weil es ja genauso sein könnte, dass Dating-Erfahrungen auf den Plattformen, ne, also wenn ich ganz häufig Ablehnungserfahrungen mache, und dass das eben auch zu einer gewissen Ängstlichkeit irgendwie führt, weil die Erfahrungen, die ich mache, ja nicht nur in diesem Kontext bleiben. Also es gibt, und wir haben in unserer Befragung so Aussagen auch, die Leute konnten so in ein Textfeld irgendwie ihre Erfahrungen reinschreiben, und da hat ein Nutzer geschrieben, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Na, also dieser Umgang quasi auf den Dating-Apps mit, also untereinander, ja, kann offenbar eben auch zu so starken Aussagen führen. Das muss nicht sein. Man kann wunderbare Erfahrungen auf Dating-Apps machen. Ne? Man kann den Partner finden, die Partnerin, Liebe fürs Leben. Ich will das nicht immer so düster zeichnen. Ne? Man muss auch nochmal sagen, vielleicht um nochmal so ein paar positive Dinge zu sagen, dass es gibt immer die Frage, wo sich Paare am häufigsten kennenlernen. Und 2023 war erstmals Platz 1 Dating-Apps und Freundeskreis. Ja, also insofern, da gibt es auch viele, ne, viel Gute. Genau, aber es gibt sozusagen auch Erfahrungen, die nicht so gut sind, und über die haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen.
Ja, ja, genau. Absolut, ja. Also ich kenne auch genug Leute, die sich über Dating-Apps kennengelernt haben, die inzwischen sogar verheiratet sind und einfach eine Familie aufgebaut haben. Und das funktioniert, klar, also es funktioniert genauso. Mich interessiert in dem Zusammenhang einfach immer nur, wie so der gesamtgesellschaftliche Impact ist. Und du hast auch gerade nochmal angesprochen, dieses Thema, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist, im Sinne von, nur weil ich gerade hier ein Datenset habe, oder in dem Fall Menschen habe, die eine bestimmte App nutzen, muss es nicht zwingend damit zusammenhängen, dass die Nutzung der App sozusagen bewirkt, dass jemand unsicherer ist oder ein geringeres Selbstwertgefühl hat. Es könnte ja genau umgekehrt sein, dass Leute, die ein geringeres Selbstwertgefühl haben, dann erst diese App nutzen. Es kann aber auch sein, dass Leute, die so eine App nutzen, vielleicht eher in der Stadt wohnen weil es da einfach besser funktioniert, das Online-Dating, weil da einfach mehr Leute sind als auf dem Land und das uns daher vielleicht kommt. Vielleicht sind Leute aus der Stadt oder haben Leute aus der Stadt weniger Selbstwertgefühl als Leute auf dem Land. I don't know, aber einfach mal um ein Beispiel aus meinem Kopf jetzt ins Blaue geschossen zu nennen.
Ja, absolut, absolut. Aber deswegen brauchen wir, ich hoffe, dass ich das irgendwie nächstes Jahr schaffe, wir brauchen einfach mehr Langzeitstudien, wo wir die gleichen Personen zu unterschiedlichen Messzeitpunkten befragen und dann wissen, also dadurch auch so Entwicklungen messen können. Ne? Also insofern, du hast vollkommen recht. Ansonsten bleibt es einfach nur ein Zusammenhang.
Ja, richtig. Interessant. Und wenn du jetzt, wenn du, weil wir jetzt gerade über das Thema Kindheit auch gesprochen haben, ne? Wenn jetzt du Eltern einen Ratschlag geben müsstest, worauf sie in der Kindererziehung achten sollen, damit sie später ein glückliches Leben mit einer glücklichen Beziehung führen können, was wäre da dein Tipp oder dein Hinweis, den du geben würdest?
Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und das ist so leicht gesagt, weil das irgendwie im Alltag vielleicht nicht immer auch so möglich ist. Es ja sozusagen im Leben sehr, sehr viele unterschiedliche Anforderungen gibt. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig. Ich glaube, du hast noch ein relativ junges Kind. Ne? Meine Tochter ist schon ein bisschen älter. Die ist jetzt in der Vorpubertät. Und ich merke selbst auch, dass ich mich immer stärker zurücknehmen muss. Ne? Also so, es geht halt irgendwie darum, dass ich meine Impulse vielleicht auch einfach unterdrücke und ihr den Raum gebe, weil sie jetzt gerade irgendwie auch in einer besonderen Phase ist. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig auch, dass man eben in allen Situationen Sicherheit vermittelt. Ne? Also, und das ist ja auch in so Streitereien, das kennt man ja auch in Paarbeziehungen, dass es eben nicht entwertend wird, sondern Kinder immer spüren, sie sind irgendwie im ganz sicheren Rahmen und man kann sich streiten, man kann sich wieder vertragen, irgendwie man kann sich entschuldigen, aber sie werden sozusagen als Person nie in Frage gestellt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade Kinder ja früh auch dann anfangen zu sagen, ist das meine Schuld und ich glaube, das wäre jetzt zumindest mal so schnell gedacht, das, was ich wirklich wichtig finde, ja.
Ja, ja. Also auch dieses Streiten lernen ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also gut streiten zu können und nicht nachtragend zu sein, das ist nicht immer einfach, aber es ist super wichtig. Das würde ich so unterschreiben, ja.
Ja, das ist super schwierig, ne? Und das ist auch vielleicht eine lebenslange Aufgabe, ne? Und ich finde aber auch da muss man sagen, gibt es ja in der letzten Zeit irgendwie so schöne Konzepte, ne? So ein bisschen dieses Thema gewaltfreie Kommunikation oder überhaupt irgendwie das so Themen wie positive Psychologie, was können wir irgendwie machen, um Selbstfürsorge walten zu lassen und gleichzeitig irgendwie Kinder auch so ein bisschen das mitzugeben, ja, also was kann ich überhaupt für mich tun, dass es mir gut tut, was habe ich für Ressourcen und so weiter und so fort, finde ich auch total wichtig und ich bin unglaublich dankbar, dass das irgendwie in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren irgendwie so thematisch auch an Fahrt aufgenommen hat. Ne? Ist auch ein gesellschaftliches Thema, was super ist.
Ja, cool, interessant. Du hast gerade vorhin noch ganz, ist mir jetzt gerade noch mal im Kopf hängen geblieben, du hast vorhin dieses Buch Generation beziehungsunfähig genannt. Nur um das noch mal zu verifizieren, ist die nachkommende Generation beziehungsunfähiger, bindungsunwilliger?
Also glaube ich nicht. Also genau, ne? Also ich sehe das nicht. Also weil die Frage ist halt, was gibt es denn für Kriterien? So und wenn man zum Beispiel in so Statistiken schaut, weiß ich nicht, ne? Statistisches Bundesamt, dann sieht man irgendwie, dass Menschen immer noch heiraten, ja. Den Bund fürs Leben schließen und so. Aber man sieht halt auch, sie werden tendenziell etwas älter. So. Also während man, ich weiß nicht, kann man wirklich so, es geht immer höher das Alter, ne, sozusagen von Jahr zu Jahr, während es früher irgendwie mit Anfang Mitte 20 war, ist es jetzt halt irgendwie mit Anfang Mitte 30. So.
Und
so, das ist irgendwie erstmal ein Faktum, aber wir können festhalten, sie binden sich. Ja, so.
Und ja.
Dann ist die Frage, wie man das jetzt deutet, wenn man dann wieder in diese Statistiken guckt und sagt, okay, wie lange bleiben die denn zusammen? Dann gibt's schon natürlich eine Veränderung. Man sieht so, okay, durchschnittlich hält so eine Ehe 15 Jahre im Schnitt, ne, mit einer Streuung und so weiter und so fort. Was ja auch fürs Thema Online-Dating interessant sind, weil dann mit Pi mal Daumen 50 ist da wieder so eine zweite Welle, ja. Da gibt es dann wieder irgendwie Nutzer, die irgendwie Online-Dating irgendwie praktizieren, so. Und genau, also, und das hat aber aus meiner Sicht wenig was mit einer Bindungsunfähigkeit zu tun, sondern eben auch mit sehr, sehr vielen Veränderungen. Wir sind jetzt schon fast irgendwie so soziologische Diskussionen, in die man geraten kann. Da fühle ich mich ehrlicherweise gar nicht so gut zu Hause, aber es gibt auf alle Fälle viele Gründe, die dafür sprechen.
Können wir weitermachen, okay. Die Frage nach der Beziehungsunfähigkeit, beziehungsweise du hast jetzt auch gerade gesagt, so eine Ehe dauert im Durchschnitt, 15 Jahre. Was das natürlich bedeutet, weil wir auch gerade von Kindheit gesprochen haben, wenn die Eltern sich sozusagen nach 15 Jahren im Durchschnitt scheiden lassen, welchen Impact das dann wiederum auf die Kinder hat und ob das dann nicht so ein Teufelskreis wird. Ich spreche es deshalb an, weil ich mir schon länger die Frage stelle, ob denn dieses Versprechen, das ja doch sehr konservativ und sehr urtümlich ist, dass man für immer zusammenbleibt und unter Gott oder man sich gegenseitig unter Gott versprochen hat, für immer bis dass der Tod einen scheidet, ob das nicht auch irgendwo einen gesellschaftlichen Impact hat, dass das eben nicht mehr so intensiv stattfindet. Weil du natürlich dann, und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Online-Dating, weil du natürlich die Option auch hast, ganz einfach dann wieder eine Zielgruppe zu erreichen, die sagt, ja, ich bin auch jetzt gerade wieder frisch geschieden, frisch getrennt und habe jetzt hier eine ganz einfache Möglichkeit, tagtäglich mehr oder weniger auf die Schnelle zu daten, oder nicht zu daten, aber links und rechts zu swipen, um wieder einen neuen Match für mich zu bekommen oder zu finden.
Ja.
Also das kann natürlich dann wieder so, ich weiß gar nicht, rückkoppeln sozusagen auf die nachkommende Generation.
Teufelskreisung, ne? Ja, und das, also, ne, also viele Leute sind auch wirklich davon überzeugt, ne, und sagen irgendwie, uns fehlen eigentlich diese guten Beziehungsvorbilder unter den Kindern, und insofern ist die Wahrscheinlichkeit eben, dass sich das so fortführt, auch groß. Aber ich finde schon auch nochmal wichtig, das so ein bisschen differenziert zu betrachten, weil ich glaube, es geht um die guten Beziehungsvorbilder, und ich glaube auch, dass man im Zweifelsfall dass man unglücklich zusammen sein kann und dann irgendwie kein gutes Beziehungsvorbild ist. Und ich glaube auch, dass man sich trennen kann und es trotzdem schaffen kann, den Kindern irgendwie zu zeigen, dass das trotzdem für alle Beteiligten gut sein kann, ne? Also, dass man irgendwie gute Modelle findet, wo sich jeder eben auch noch getragen fühlt und man respektvoll miteinander umgeht. Aber in der Tat, dieses Thema irgendwie Beziehungsvorbilder und auch dieses, diese romantisierte Vorstellung durch Filme und Serien und Disney und so weiter und so fort und Pretty Woman und weiß ich nicht was, die tragen natürlich irgendwie manchmal auch dazu bei, dass wir ganz fantastische Vorstellung davon habe, wie das jetzt irgendwie mit so einer Partnerschaft beginnen sollte und fortgehen soll und so weiter und so fort. Und insofern finde ich es eine spannende Frage auch. Ich denke das auch ganz häufig, was so Schulen und so, ne? Also die Leute lernen Plusquamperfekt irgendwie im Französischen, und erst jetzt fangen sie auch so an zu sagen, lass uns mal zu überlegen, wie Beziehungen gehen und welche Entwicklungsaufgaben man hat und, ne, also wie man gut streiten lernt und so. Also das sind eben auch total wichtige Aufgaben, die die Beziehungsfähigkeit beeinflussen können, ne? Gute Kommunikation ist drei Viertel der Miete aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Man hat, und ich glaube, dass
lernen, ne? Also ja.
Ja, und sollte man auch unbedingt lernen. Und ich glaube, dass auch da die digitalen Medien, ich beschäftige mich damit einfach in letzter Zeit so ein bisschen, und ich glaube, dass die digitalen Medien, weil man dann einfach einen Teil seines Alltags nicht mehr damit verbringt, in der Gesellschaft unterzukommen oder gesellige Dinge zu machen, wie im Verein zu gehen oder sei es der Stammtisch zu sein, ja, an dem man abends dann geht und dann nach dem Fußball gucken vielleicht noch ein bisschen Karten spielt, dass das einfach nicht mehr so intensiv stattfindet, sondern man hängt dann auf TikTok, YouTube oder sonst irgendwas oder Netflix. Ist ja bei uns das Gleiche, ja. Ich nehme mich da selber überhaupt nicht raus. Aber dass es schon einen Impact dann auch darauf hat, wenn ich diese Kommunikation eher dann digital führe oder eher dann schreibe, wo ich Dinge tausendmal durchdenken kann und dann vielleicht mich doch nicht traue, dann direkt irgendwie was zu sagen. Oder im Gegensatz zu dem, wenn ich dann irgendwie emotional bin. Ja, du hast gerade selber gesagt, du hast einen Teenie daheim, der dann vielleicht auch mal sehr schnell emotional werden kann, dass das auch wichtig ist, das rauszulassen, um dann daraus auch wieder zu lernen. Also da finde ich schon spannend oder bin ich auch gespannt, was wir da in ein paar Jahren dann oder ein paar Jahrzehnten vielleicht eher herausgefunden haben werden. Zum einen, welchen Impact es hat und zum anderen aber auch, welche Mechanismen wir dann gefunden haben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und ich finde zum Beispiel ein spannendes Beispiel, dass es inzwischen auch Schulen gibt. Ich weiß nicht, ob es hierzulande auch Schulen gibt. Ich weiß aber über einen großen Teich drüber. In den USA gibt es Schulen, die ein Smartphone-Verbot zum Beispiel eingeführt haben. Und das finde ich schon spannend, weil es diese Interaktion zwischen den Menschen im Real Life nochmal fördert. Und dann auch, ob trotz Online-Dating-Welt nochmal klarer wird, das ist ein Mensch, mit dem ich da jetzt gerade interagiere. Und Ghosting ist vielleicht scheiße, weil ich fange ja auch nicht an, oder ich höre ja auch nicht von jetzt auf gleich auf, mit jemandem zu sprechen, nur weil ich gerade keine Lust mehr habe, sondern versuche, dieses Gespräch auf eine angenehme Art und Weise zu beenden.
Ja, na, absolut. Ich finde auch, dass das Verbot natürlich immer, ne, also das ist die, jetzt ist mir die Wasserflasche umgefallen.
Mist. Wir sind halt ganz authentisch, Vera.
Also, und das Verbot so ein bisschen, ne, und ich habe mir da irgendwie viel Gedanken auch drüber gemacht, weil die Frage ist, warum ist denn das, ne? Und diese Anonymität ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Des digitalen Kontexts. Und das ist irgendwie bei allen anderen sozialen Netzwerken auch so. Und da können sich natürlich irgendwie schnell auch dysfunktionale Verhaltensweisen verstärken, weil es eben nicht in der sozialen Gruppe stattfindet, wo dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, sag mal, was machst du da überhaupt? Ne? Das ist halt total unanständig oder du willst doch auch nicht, dass du so behandelt wirst und so weiter und so fort. Ne? Absolut. Und ich glaube halt auch, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was ich aber auch nochmal relevant finde, ist, wenn wir gerade gedanklich in diesem Vergleich sind, Face-to-Face und Online-Kontext, ist dieses ganze Thema auch dass sich ja Emotionen häufig auch viel schneller entwickeln, wenn ich mit jemandem schreibe und den nicht sehe. Weil ich ja eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen bei mir bin und bei meinen Gefühlen und ne, ich sehe jemanden nicht, ich höre jemanden nicht, stelle mir aber jemanden vor, ne, und fülle sozusagen diese fehlenden Kanäle mit meinen eigenen Projektionen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Teuflische beim Online-Dating, weil ich dann irgendwie mir jemanden vorgestellt habe als, was weiß ich, wie eloquent und humorvoll und attraktiv und gewandt und so weiter und so fort. Und das vielleicht jemand dann gar nicht mehr erfüllen kann, ne? Und deswegen finde ich es auch total wichtig, um den Bogen zu spannen, auch ganz schnell zu sagen, komm, lass uns irgendwie versuchen, das in Real Life zu machen, ne? Also, und sei es, dass man, in einen virtuellen Chat geht oder ne, so ein Videochat oder die Stimme mal hört, um relativ schnell irgendwie zu gucken, gibt's da eine Verbindung oder gibt's die eben nicht.
Also das heißt, deine Empfehlung wäre tatsächlich, auch so schnell wie möglich raus aus der App zu gehen und rein ins reale Leben.
Absolut.
Vielleicht irgendwann, okay.
Absolut, weil man verplempert sonst echt wirklich viel Zeit und verhindert so, dass ich da eben so, ne, das ist halt so projektiv, ne, also dass man da die eigenen Gefühle so reinlegt, die sich dann vielleicht gar nicht bewahrheiten.
Okay. Kurz zusammengefasst, Qualität, nicht Quantität, meinst du?
Das sowieso auch. Das habe ich ja vorhin auch mit diesem Neuhaufen versucht, ne, da finde ich sowieso auch, dass es irgendwie darum geht, relativ schnell auch zu gucken, es geht gar nicht darum, es macht einen auch nur wahnsinnig nervös, wenn man da irgendwo, weiß ich nicht, hunderte von Nachrichten in den Postfächern hat, sondern tatsächlich zu gucken, ich pick mir irgendwie die einzelnen Personen raus, irgendwie, die ich wirklich spannend finde.
Ja. Das macht auch zu 100% Sinn, weil sonst landest du wieder in diesem Burnout, ne? Sonst landet das Ganze im Stress und du musst versuchen, rennst von einem Date zum nächsten, hast 3 Stück am Tag, 7 Tage die Woche. Und kannst am Ende gar keine Entscheidung treffen. Also von dem her, das ist schon nachvollziehbar. Du hast vorhin kurz noch das Thema Corona angesprochen.
Ja.
Also du hast gesagt, ihr habt euch mit drei Themen beschäftigt. Einmal war das Thema Elite-Partner versus Tinder. Das habt ihr euch angeguckt. Die Corona-Zeit habt ihr euch angeguckt und das Dating-Burnout. Das waren so die drei Top-Themen, die du rausgepickt hattest. Mhm. Welchen Impact hatte denn Corona insgesamt auf Dating, auf Beziehungen insgesamt?
Also, das war ja aus Sicht der Dating-Plattform irgendwie so die Hochform, weil irgendwie alle versucht haben, irgendwie in Kontakt zu kommen und eben, weil das ja im Lockdown irgendwie so nicht ging, war es ja ehrlicherweise auch ein Segen, dass wir irgendwie Smartphones haben und dort irgendwie Kontakt aufbauen können. Und also ich sag mal so, um da irgendwie so zwei Ergebnisse zu highlighten, das ist ja immer ein bunter Strauß an Ergebnissen, aber um da so zwei zu highlighten, was ich persönlich interessant fand, war, dass die Leute wirklich gesagt haben, wir kommen irgendwie schneller und qualitativ besser in Kontakt. Also Quantität und Qualität der Kommunikation ist gestiegen. Das heißt, die Leute haben gesagt, wir unterhalten uns irgendwie viel schneller über wichtige Themen, ne, über die Frage, wie geht's dir jetzt überhaupt in der Situation und so weiter und so fort. Also das war halt von, hey, hallo, du attraktive XY, irgendwie ging das irgendwie sozusagen eher so Richtung Deep Talk, so würde man es vielleicht heute formulieren. Was als positiv formuliert wurde. Und trotzdem war es jetzt nicht so, das war eine These, trotzdem war es nicht so, dass die Leute gesagt haben, so, und das hilft mir jetzt total, meine Einsamkeitsgefühle zu reduzieren. Weil es gab Leute, die gesagt haben, so, ja klar, also ne, ich habe so das Gefühl, ich bin in dieser Situation nicht alleine, aber am Ende des Tages sitze ich hier trotzdem alleine auf der Couch oder ne, bin irgendwie im Lockdown gefesselt und so weiter und so fort. Also die Leute sind irgendwie miteinander in Kontakt gekommen, fühlten sich nicht so alleine. Und auf der anderen Seite gab es aber irgendwie so dieses Thema Einsamkeit, was trotzdem eben auch noch vorherrschte. Und insofern muss man ja auch sagen, klar, es geht ja immer auch um die Qualität der Kontakte, die man hat. Ne? Also wenn man sich so überlegt, wie kann man Einsamkeitsgefühle vermeiden, dann ja häufig dadurch, dass man einfach sehr wertvolle Kontakte hat. Und wenn man die eben nicht hat, dann kann man sich doch gleichsam einsamer fühlen. Also ich kenne ja jeder in so einer Gruppe. Und wenn man so das Gefühl hat, ich bin zwar da, aber irgendwie werde ich gerade auch gar nicht gesehen, dann kann es ja auch dazu führen, dass man sich trotz der Gesellschaft noch einsamer fühlt. Das meine ich, versuche ich zu verdeutlichen mit Qualität der Kontakte. Ne? Genau. Aber es war halt ein großer Boost für Online-Dating. Und das muss ich schon auch noch mal sagen. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Motive, weswegen Leute Online-Dating-Plattformen nutzen. Natürlich, ne, Top 1, um den Partner, die Partnerin kennenzulernen, aber auch aus Zeitvertreib, aus Geselligkeitsmotiven, ne, weil man eben neue Leute kennenlernen möchte, in Kontakt kommen möchte und sagt, weiß nicht, ob da eine Partnerschaft drauf entstehen muss, aber ich habe Freunde kennengelernt, irgendwie über Dating-Apps, gibt es viele, die das auch sagen, ne? Also und insofern gibt es sehr, sehr viele Motive auch so im Kontext der zwischenmenschlichen Interaktion und das haben wir da auch nochmal gesehen, dass das als positiv beurteilt wurde. Gerade bei Corona.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann auch nachvollziehen, dass was du davor gesagt hast, dass es jetzt die Einsamkeit nicht komplett entfernt, weil du ja, also überlegen wir uns, wie ist es, wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann erzähle ich meinen Freunden sofort davon. Und im besten Fall, wenn wir dann irgendwie nochmal gemeinsam unterwegs sind oder sowas, dann erzähle ich es, ey, übrigens, letztes Mal total das nette Mädel kennengelernt, bla bla bla. Und dann bin ich schon im Erzählen, was so ja dann im Alltag gar nicht mehr passiert ist. Und dir fehlen dann natürlich deine alltäglichen Kontakte, wenn du, so wie du vorhin gesagt hast, im Lockdown gefangen bist, genau. Aber interessant. Das heißt, es hat trotzdem geholfen, diese Zeit so ein Stück weit zu überstehen. Hat dieser Boost, wo du gesagt hast, oder dieser Boost, den die Plattformen dadurch erlebt haben, hat dieser angehalten? Also ist das so ein Peak gewesen, der andauert nach wie vor? Oder ist es dann wieder danach abgesunken?
Also er hat danach, also genau, also nach Corona bin ich häufig gefragt worden, und wird es jetzt irgendwie, wird das jetzt irgendwie einbrechen und so und dann hat sie es erstmal gehalten, aber jetzt gerade bricht es ein. So. Und also tendenziell. Und also
woran glaubst du, liegt es?
Ich glaube, es liegt wirklich an mehreren Dingen. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Thema, worüber wir irgendwie geredet haben, ne, Sättigungsgefühle und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass Dating-Apps gut daran tun, auch, sagen wir mal, erwünschte Verhaltensweisen zu verstärken und unerwünschte in irgendeiner Form zu unterbinden oder zu sanktionieren. Also ich denke zum Beispiel an dieses Thema Ghosting oder dass man eben auch wirklich sicherstellt, dass die Person, die man vor sich hat, auch real ist. Also ne, dass man so ein paar quasi Sicherheitsschleifen irgendwie auch noch mit einzieht. Weil ansonsten, es gibt immer wieder Nutzer, die sagen, ich habe neulich mit jemandem telefoniert, ich führe ganz viele Interviews gerade, weil ich noch Lust habe, ein Buch darüber zu schreiben. Und das war ein junger Mann, der 24 ist und der gesagt hat, ich hatte jetzt irgendwie noch keine Beziehung, aber ich sehe irgendwie links und rechts irgendwie meine ganzen Freunde und so, die liieren sich gerade. Und dann habe ich jetzt auch mal irgendwie Online-Dating genutzt. Und der war nach 2 Wochen aber auch wieder geheilt kurz, was er gesagt hat, so nee. Das will ich irgendwie nicht. Also ich will nicht so in Kontakt kommen und so flüchtig. Und er hat irgendwie all das irgendwie auch so wahnsinnig anschaulich beschrieben, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann hatte er irgendwie eine Frau kennengelernt und die auch gedatet und fand sie ganz toll. Und dann war das aber auch sehr flüchtig oder nur einseitig. Das kann natürlich immer passieren, ne? Aber durch diese Dating-Apps, die suggerieren ja eben, dass man irgendwie, dass der nächste Partner schon wieder den nächsten Klick entfernt ist. Und das, wie gesagt, muss auch nicht immer gefallen. Und deswegen, glaube ich, ist es irgendwie wichtig, so ein bisschen auch dieses ganze Thema Slow-Dating eher noch mal nach vorne zu bringen. Weil sozusagen, ja, im Moment die Zahlen nicht ganz so, also die gehen so ein bisschen runter. Man muss aber auch sagen, also ich das nochmal erwähnen darf, also wir haben jetzt gerade Sommer, im Herbst und so, wenn so die Cuffing-Season irgendwie wieder startet, ist auch davon auszugehen, dass die Zahlen auch wieder ein bisschen nach oben gehen.
Wenn es wieder kuscheliger wird. Okay. Wenn wir das Ganze jetzt einfach nochmal zusammenfassen, Vera, wie siehst du denn, also wir haben jetzt ganz viel über den Status quo gesprochen, wie siehst du denn das Dating in der Zukunft? Was glaubst du, wird sich da verändern oder zeichnen sich schon Trends ab für die Zukunft?
Also ich glaube irgendwie, dass es einfach technologische Veränderungen geben wird, angefangen von weiß nicht, Augmented Reality, also dass man halt tatsächlich ne, virtuelle Räume betreten kann, dass man ne, gemeinsam als Avatar, aber mit Bild irgendwie miteinander in Kontakt kommen kann. Also das sind jetzt gar nicht so abgefahrene Szenarien, die sind glaube ich schon ziemlich nah. Also dass man sozusagen versucht, etwas also mehr in Interaktion zu kommen im virtuellen Kontext, so würde ich es formulieren. Genau. Ist das verständlich?
Ja, ja. Also mit AR und VR-Brillen, dass du dann einfach im Metaverse unterwegs bist und dann
vorne kannst du dich da irgendwie ins Restaurant setzen und so weiter und so fort oder noch einen Spaziergang machen oder was auch immer, genau. Das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Genau, ich glaube aber auch, dass im Moment die ganzen Themen rund um, also wir treffen uns, es gibt doch diese Meet 5 jetzt, also ne, das heißt irgendwie, wir treffen uns in der Realität, 5 Leute treffen sich, lernen sich kennen und so weiter und so fort. Also ich glaube auch, dass es verschiedene Angebote gibt, ich will es gar nicht Dating-Apps nennen, die aber versuchen, die Leute relativ schnell eben auch aus dem digitalen Kontext rauszuholen, weil ich glaube, dieses Thema echte Begegnungen und schnelle Begegnungen sind wichtig und haben eine Relevanz.
Was ist Meet 5?
Ja, da hast du irgendwie so, kannst du sozusagen 5 Personen auswählen, mit denen du dich dann irgendwie triffst in der Realität, das ist, ich würde sagen, nein, ob die als, muss ich nochmal recherchieren, ob die als Dating-App fungieren, ich glaube nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das Beispiele sind, auch über Breed hatten wir schon gesprochen, ich will da auch überhaupt gar keine Werbung machen, ich will irgendwie nur verdeutlichen, dass, glaube ich, diese Tendenz, lasst uns irgendwie schnell den digitalen Kontext verlassen und auf echte Begegnungen setzen, dass das irgendwie ein Thema der Zukunft auch weiterhin sein wird.
Ja. Klar, daten wollen sich die Leute irgendwie immer. Das ist, und es wird auch hoffentlich immer so bleiben.
Ja, ich nehme das irgendwie total wahr, auch dieses ganze Speed-Dating. Also, ne, hier, ich komme aus Köln, wie viel Angebote es gibt, ne? Speed-Dating im Zoo und Speed-Dating im Restaurant. Und da muss man da irgendwie wirklich eine Bewerbung hinschreiben, damit man irgendwie angenommen wird. Und dann sind die ganz schnell irgendwie auch wieder voll, die Plätze. Also, es ist ja ein großer Markt eben auch, ne? Und ich finde aber, das zeigt auch, dadurch, dass meines Wissens nach irgendwie die Angebote so gut genutzt werden, dass viele Leute sie eben auch danach sehen, andere Menschen kennenzulernen, aber im Real Life.
Das ist schon spannend, ey. Gerade in der heutigen Zeit, dass es trotzdem noch so einen hohen Stellenwert hat. Aber ich finde es schön, es ist mega, dass es so ist. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass man in Zukunft KI dafür nutzen wird, dass du deine sozialen Profile, also dass die sozialen Profile, die ja jeder von uns inzwischen hat, ausgelesen werden, inklusive deinem Verhalten etc. Und du dann basierend darauf Connections herstellen kannst. Also gehen wir mal davon aus, Instagram hat ja oder Meta hat ja insgesamt ganz, ganz viele Daten von Menschen. Und man hat sogar mal festgestellt, dass man besser beurteilen kann anhand des Facebook-Profils, ob jemand zu einem Job passt, als anhand von dem LinkedIn-Profil, ob jemand zu einem Job passt, weil es einfach viel authentischer ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass man KI irgendwann dazu nutzt, zu sagen, wir gucken uns jetzt die Instagram-Profile von den Leuten an und dann matchen wir die darüber und gucken, wer passt denn hier eigentlich gut zusammen. Wie das dann technisch auch immer aussehen wird und wie man dann auf die Daten auch immer zugreifen wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man das dadurch schafft. Die Frage ist dann, welche Parameter sind das und so weiter und so fort. Und auch da wieder, hatten wir vorhin schon gesprochen, kann man wirklich alles berücksichtigen? Kann man dieses Knistern tatsächlich irgendwie abbildbar machen über irgendwelche Muster, die sich abbilden? Who knows? Ich habe keine Ahnung, aber interessant wäre es allemal, was KI dann dazu beitragen kann in Zukunft.
Absolut. Finde ich auch eine total spannende Frage. Und die macht mich neugierig und ablehnen zugleich, muss ich immer sagen, ne? Weil ich irgendwie so denke, oh, wir beschäftigen uns da so viel mit uns und vergessen aber auch manchmal irgendwie rauszugehen auf die Straße und irgendwie anderen Menschen Lächeln zu schenken oder ein Kompliment oder überhaupt irgendwie auch dafür Sorge zu tragen, dass wir in Kontakt kommen, ne? Also wenn ich mir teilweise nochmal auch vergegenwärtige, wie viel Zeit Leute mit Online-Dating verbringen, ja. Also teilweise, weiß ich nicht, anderthalb Stunden täglich über 10 Jahre, rechnen das mal hoch, ja. Also, was man da schon für Ausflüge, Reisen, was auch immer, tolle Begegnungen irgendwie hätte machen können. Also insofern, ich finde das irgendwie total wichtig. Ich will auf Online-Dating, ne, ich habe das schon mal gesagt, ich finde, das ist eine total tolle Gelegenheit. Aber es ist natürlich auch so verführerisch irgendwie, das reale Leben so ein bisschen außer Acht zu lassen. Und ich finde es irgendwie wichtig zu sagen, genau, irgendwie lass uns mal gucken, dass wir das nicht vernachlässigen und uns nicht auf die KI zu verlassen, die irgendwie uns dann vielleicht in 10 Jahren den perfekten Partner oder die Partnerin irgendwie vermittelt.
Ja, total. Das ist ja auch wieder so ein Thema, ne? Am besten ist es, du hast am meisten Erfolg hast du wahrscheinlich, ich beziehe das jetzt mal als Erfolg, aber am meisten Erfolg hast du wahrscheinlich, wenn du einfach eine interessante Person bist und wieso die Zeit, die man nutzt, um nach links und nach rechts zu swipen, nicht dafür nutzen, so Mikroabenteuer oder kleine Abenteuer zu erleben, von denen du dann erzählen kannst, die dich dann wieder interessant und besonders machen. Also von dem her.
Ich glaube auch so eine, also stimme ich dir voll ganz zu, und ich glaube auch irgendwie so eine Gelassenheit zu haben, ne? Das ist auch wie so eine hoffnungsvolle Gelassenheit, dass das Leben auch ganz viele wunderbare Momente bereithält. So. Und vielleicht nicht jetzt gerade irgendwie und nicht die nächste Woche, aber in naher Zukunft.
Dieses Thema Gelassenheit, mir kommt es gerade, aber das ist nochmal eine interessante, eine spannende Frage, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle und die sich meine Jungs aber auch schon sehr, sehr lange stellen. Gibt es Studien dazu, dass Männer oder Frauen, ist vollkommen egal, aber dass Leute, die in einer Beziehung werden, öfter angegraben werden als Menschen, die nicht in der Beziehung sind? Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, aber uns ist es aufgefallen.
Erzähl mir aus deinem Leben.
Anekdotisch ist uns aufgefallen, und ich bin glücklich, dass ich nicht der Einzige bin. In dem Moment, wo du in einer Beziehung bist, wirst du, oder in dem Moment, wo ich in einer Beziehung war, oder bin ich ja auch, wirst du eher von Frauen angegraben, als wenn du nicht in einer Beziehung bist. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Und das, wie gesagt, das bin nicht nur ich, sondern viele Jungs, die ich kenne, bei denen ist das genauso. Und weil du gerade von Gelassenheit gesprochen hast, bei mir ist es vollkommen egal. Also ich bin an dem Punkt in meinem Leben, wo es für mich 0,0 interessant ist, da angegraben zu werden, ist natürlich irgendwie eine Bestätigung. Aber ob ich jetzt irgendwie auf dem Festival angegraben werde oder nicht, egal, ja, ändert nichts an meinem Leben. Das wäre vor ein paar Jahren, wo ich Single war, noch anders gewesen. Ja, und jetzt stelle ich mir die Frage, gibt es Pheromone, die da einen Impact haben? Macht es irgendwas mit meiner nonverbalen Kommunikation? Also das heißt, wie ist meine Gestik, meine Mimik, wie verhalte ich mich? Ist es attraktiver, wenn ich desinteressiert bin oder zumindest Desinteresse ausstrahle?
Ja. Es ist eine spannende Fragestellung, über die ich mir echt noch keine Gedanken gemacht habe. Was aber sicherlich irgendwie man mit Fug und Recht behaupten kann, ist, dass wenn du irgendwie zufrieden bist und happy bist mit deinem Leben, du das auch ausstrahlst, ne? Und das sicherlich irgendwie auch eine gewisse Attraktivität ausmacht, weil du eben gelassen bist oder freundlich oder offen. Und ne, wenn man gerade irgendwie, weiß ich nicht, auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin ist, ist man ja manchmal auch eben nicht so locker, wie wenn man es eben nicht ist, ne? Also insofern, ich glaube, das ist das, was irgendwie Menschen eben auch anziehend finden, wenn man irgendwie authentisch, offen, freundlich und positiv ist. Insofern könnte es sein, dass das eben irgendwie die Gewinne der Ausstrahlung ausmacht, ne? Und ja, also ich glaube aber auch, es geht häufig darum, diese kleinen Momente irgendwie nochmal zu genießen. Also es gibt ja immer Situationen, wo sich Menschen nochmal unwohl finden, weil sie auf einer Party sind und auch nicht so viele Leute kennen oder, ne, und da muss es gar nicht ins Flirten oder nicht flirten gehen, aber da sich irgendwie nochmal darauf zu verlassen und zu sagen, wird schon irgendwie schön werden, wird ja dann auch häufig schön, ne? Also ich glaube irgendwie, es geht um Gelassenheit und so ein positives Mindset, das insgesamt einem selbst gut tut, aber letzten Endes dann ja auch oftmals anziehend auf andere wirken kann, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, das hat mich jetzt einfach nur interessiert, ob es da irgendwelche Studienergebnisse, weil mich das mit den Pheromonen insbesondere interessiert hätte, ob man das riechen kann sozusagen. Aber vielleicht ist ja das noch ein Thema für die Zukunft.
Ja, absolut.
Dass man vielleicht auch untersuchen wird. Also bin mir fast sicher, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur anekdotisch in meinem Freundeskreis ist.
Ja, interessant. Also ich bin auch gespannt, wie du das irgendwie berichtest. Auch so über die Zeit, weißt du? Also, ne, und ob du das irgendwie mit irgendeiner Form der Beziehungszufriedenheit in Verbindung bringst.
Nee. Schauen wir mal. Spätestens in 10 Jahren kann ich da vielleicht noch ein Update geben. Cool, sehr schön. Vera, jetzt haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel von dem ganzen Thema einmal umrissen. Gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, das ist noch super wichtig für einen Zuhörer zu wissen, wenn er sich mit Dating beschäftigen möchte?
Was super wichtig ist, sich mit... Also ich finde es immer noch mal, also was mir noch mal wichtig sind 2 Dinge zu betonen, ne? Also Online-Dating ist nicht Online-Dating, die Apps sind sehr unterschiedlich. Es macht durchaus Sinn, sich auch irgendwie mal so Nischenanbieter anzugucken, je nachdem irgendwie, was man sucht. Es gibt beide nicht, ne? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Irgendwie Schätzungen schon vor 10 Jahren waren, dass es 2500 Dating-Apps gibt. Und insofern gibt es irgendwie Anbieter, die religiöse Gruppen oder besondere Lebenssituationen hervorheben. Und es kann einfach spannend sein, Musikgeschmack, was auch immer, sich das irgendwie mal anzuschauen. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, sich gerade, wenn man da neu startet, nochmal zu vergegenwärtigen, dass es halt eben Verhaltensweisen auf diesen Apps gibt, die irgendwie normal sind und die man damit einbucht und womit man auch nichts zu tun hat, also wie dieses Thema Ghosting und das Paralleldaten, dass das normal ist, dass man sich vergegenwärtigen muss, dass NutzerInnen eben ja mit anderen auch irgendwie Nachrichten schreiben. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, sind diese medienpsychologischen Phänomene, und das kennt jeder, der jetzt Online-Dating noch nicht praktiziert hat, aber meinten, wie sich so eine WhatsApp-Kommunikation verdeutlicht, ne? Wie emotional auch in so kritischen Phasen so eine textbasierte Kommunikation sein kann und wie schnell das irgendwie entgleiten kann, im positiven wie im negativen Sinne. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Der Eindruck ist irgendwie unterschiedlich und anders und Emotionen sind irgendwie schneller da und dadurch ist auf Online-Dating von so einem Wechselbad der Gefühle irgendwie begleitet, ne? Von super, da ist die Traumfrau, der Traummann, ein bisschen so, ja, Ghosting, es werden permanent irgendwie Leute so ins eigene Leben rein und wieder rausgespült. Das gehört leider irgendwie so ein bisschen dazu. Und ich finde, Online-Dating ist eine tolle Sache, aber auch nur in Maßen, ne? Also auch hier ist weniger mehr, also dass man guckt irgendwie, dass man eben es nicht übertreibt, ne? Viele Nutzer sagen dann so, okay, also jetzt nutze ich gleich 4 Dating-Apps parallel, um meine Chancen zu maximieren und kommen dann irgendwie echt in so einen Strudel und insofern sich so zu begrenzen, ist bestimmt irgendwie nochmal etwas, was hilfreich sein kann und den Blick in die Realität zu werfen und in das Draußen, ne? Also irgendwie in tolle Begegnungen, in tolle Events, die man macht, ins Restaurant, auf Festivals, was auch immer, irgendwie rauszugehen und Online-Dating als nur eine kleine Möglichkeit zu sehen, wie man mit Menschen in Kontakt kommen kann.
Sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlussplädoyer. Von dem her, geht raus, vielleicht hört ihr den Podcast auch gerade draußen, Leute. Ich danke dir vielmals, Vera. Wie kann man denn nochmal auf dich aufmerksam werden oder nochmal weitere Themen von dir empfangen, wenn man noch mehr zu diesem Thema von dir wissen möchte?
Oh ja, ja.
Wie kann man?
Tatsächlich eine relativ frische Homepage. Da freue ich mich natürlich auf Besuche unter dem Namen Vera Aretz, www.vera-aretz.de. Und über Instagram kann man mir folgen und ich versuche immer tatsächlich irgendwie auch neue Studienergebnisse zu platzieren, Umfragen zu machen, aber auch irgendwie Tipps zu geben. Insofern herzlich willkommen. Ich freue mich auf euren Besuch.
Sehr schön. Vera, ich danke dir vielmals. Vielen Dank an die Zuhörer da draußen und bin gespannt, was sich noch so ergibt in den nächsten Jahren. Dankeschön.
Danke. Tschüss.